palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Zeuke.
Ciao ragazzi, ich hoffe, ihr seid gut durch die Ostertage gekommen. Es ist Ostermontag und Grüße gehen raus. Diese Folge widme ich Tim Gollos. Ja, selbstverständlich. Montag 0 Uhr war das ganze Ding noch nicht online. Ich war gestern auf Maloche. Deswegen, wie immer, kommt die Folge am Montag, aber halt nicht Montag 0 Uhr. Trotzdem vielen, vielen Dank für das Feedback. Tut mir leid, dass du heute Nacht besoffen im Bett noch keine neue Folge gehört hast. Trink heute einfach nochmal, dann kannst du dir reinziehen, was wir zu sagen haben zum italienischen Fußball, zum Spieltag, der ja schon am Samstag gespielt wurde, weil gestern in Italien natürlich niemand gekickt hat, zumindest nicht in der Serie A. Und an meiner Seite ist der Aaron Hunt der Serie Amore Redaktion, Mario Zeuke.
Es wird ja immer besser mit den Spitznamen. Grüße aus der Stadt des Windes und Schneeschauers.
Hier scheint noch die Sonne, aber winden tut's auch ganz gewaltig. Wir verzeichnen Verluste. Eine Abdeckplane der Tischtennisplatte liegt im Garten der Nachbarn.
Oh nein.
Ich habe mir jetzt auch überlegt, was macht man da? Ich warte einfach drauf, bis sie wieder in die andere Richtung gewindet wird.
Sehr gut.
Weil sonst müsste ich jetzt über die Mauer klettern und dann nachher vielleicht noch die Selbstschussanlage da angeht. Deswegen, solange es nicht regnet, geht es der Tischtennisplatte hoffentlich gut.
Ja.
Dir auch, oder? Trotz Schneeschauer?
Natürlich. Ich bin quasi heute davon geweckt worden, dass auf dem Nachbarbalkon ein Blumenkübel zerschellt ist.
Hast du das so in deinen Traum eingebaut? Kennst du das, wenn irgendwelche Sachen in deinem Traum passieren und dann merkst du, das war irgendwas, was in der Realität gerade passiert ist?
Auf jeden Fall. In dem Fall leider nicht. Das wär auch natürlich gut gewesen, ja.
Kurz Revue passieren lassen, letzte Folge, unsere Squadra. Wir haben im Nachhinein auch nochmal viel Feedback dazu bekommen und Einsendungen. Herzlichen Dank dafür. Eine sehr, sehr schöne Beteiligung, die wir da hatten, rund um diese Folge. Das freut uns beide sehr. Und wir hatten ja versprochen, dass wir noch die Fragen von Davide beantworten wollten, die jetzt nichts mit der Nationalmannschaft zu tun hatten, sondern die haben sich hauptsächlich um die Trainer und das eventuell entstehende Trainerkarussell gedreht. Und wir haben gedacht, wir nehmen einfach mal die Fragen heute als roten Faden und hüpfen so durch den Spieltag. Und zwar wollte er wissen, zum einen, ob Conte nächstes Jahr noch Bock auf Inter hat. Und dann sind wir schon beim Tabellenführer. Mal wieder so ein Meisterschaftssieg. Weil Bologna war nicht schlecht. Inter gewinnt durch das Tor von Lukaku aus der 32. Minute bei Bologna und Siniša Mihajlović, die sich tatsächlich aber echt nicht schlecht verkauft haben und gerade in der Schlussphase auch nochmal zwei, drei gute Gelegenheiten hatten, da doch auch noch einen Punkt mitzunehmen. Aber Contes Truppe steht.
Ja, das war alles in allem doch wieder eine souveräne Interleistung, wie häufig in den letzten Wochen eigentlich. Klar, Bologna hat gut mitgespielt und Siniša Mihajlović hat sich nach dem Spiel wie so häufig darüber beschwert, dass man aus den Ansätzen, die man sich herausspielt, zu wenig macht. Da hat er auch mal wieder recht gehabt. Aber also so wirklich gefährdet war Inter eigentlich nie. Und zur Frage, also Contes Meisterlächeln sozusagen in der Pressekonferenz nach dem Spiel, also sieht für mich eigentlich eher so aus, als hätte er auch nächstes Jahr noch Bock. Also wenn da jetzt nicht der große Hammerschlag kommt mit der finanziellen Situation rund um die Besitzer von Suning, ja, dann ist Conte auch nächstes Jahr noch dabei. Um dann das, was er in zwei Jahren Champions League nicht geschafft hat, vielleicht dann nochmal nachzuholen, im Achtelfinale gegen Sporting rauszufliegen oder so.
Genau. Also, ich glaube, so ganz fertig ist er noch nicht, ne? Also da hat er schon noch das ein oder andere Ziel vor Augen. Wobei die Frage schon nicht unberechtigt ist, wie ich finde. Man weiß ja bei ihm nie genau, wie jetzt gerade so die Lage ist.
Nee, es ist ja richtig. Also wenn Inter jetzt sagt, ich glaube das nicht, aber wenn sie sagen, oh, wir haben kein Geld, wir müssen Lukaku verkaufen oder so, dann weiß nicht, dann hat er wahrscheinlich tatsächlich keinen Bock mehr. Aber also noch deuten die Anzeichen ja deutlich nicht in diese Richtung. Von daher würde ich mir da, wäre ich ein Interista, ja, keine Sorgen machen.
Ganz kurz noch, das neue Tattoo von Prosovic. Weiß man da genaueres?
Will ich's wissen? Also ich.
Also ich meine, der hat schon einen, auf der Hand, glaube ich, so ein Smiley auch. Ist ja irgendwie auch großer Social Media Fan und jetzt hat er am Hals so eine Zeichentrick Bombe.
Also so wie aus so einem 90er, also so weiß nicht, Bugs Bunny oder keine Ahnung.
Ja, genau, das ist
Okay.
Bomberman oder so.
Ach ja, weiß nicht. Kann ich gut mit um so. Also Zeichentrickkram habe ich selbst auch viel auf dem Arm, also von daher.
Aber so am Hals, ich finde, der Hals
Ja.
da oben, das ist auch echt so, das ist so ein Statement, da weißt du auch, okay, weiß nicht, ob das mit 80 noch, naja, wie gesagt, jeder wie er
Oh,
meint.
weiß nicht, wenn er das dann immer noch geil findet,
Das
dann
stimmt, das stimmt.
soll er machen. Er ist, wenn er dann im eingeknastet ist für ne?
Ja. Bei Inter steht ja auch so ein bisschen, ist ja auch eigentlich, steht schon auch ein Umbruch vor der Tür, oder? Also es sind schon so ein paar Spieler, die jetzt dann nächste Saison auch so auf der Kippe stehen, so altersmäßig. Das würde auch für mich noch tendenziell eher dafür sprechen, dass es vielleicht irgendwie Konter nicht die nächsten 5 Jahre da bleibt, weil so der Umbruchtrainer ist er auf jeden Fall, glaube ich, nicht.
Das stimmt, also es könnte natürlich sein, dass er irgendwann sein Projekt dort quasi beendet ansieht. Aber ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, sein Vertrag läuft bis 22 oder 23. Mal sehen.
Mal sehen.
Was transfermarktmäßig überhaupt möglich ist, dann jetzt im Sommer, also Vorstellung davon, was da zu verstärken wäre, hat er bestimmt. Ich denke, da können wir vielleicht dann auch, wenn die Meisterschaft gesichert ist und es darauf zugeht, dann weiß nicht, laden wir, glaube ich, mal wieder den Thomas Hörner ein und dann kann er uns erzählen, was da Phase ist.
Ja, auf jeden Fall, dem hatte ich eh versprochen, dass wir so einen Meisterpodcast dann mit ihm machen.
Na, sehr gut.
Ich glaube, vorletzter Spieltag spielen sie dann gegen Juve, aber auswärts leider. Aber ich glaube, das wird ihm auf jeden Fall auch nochmal, ja, wenn man ihn so kennt, glaube ich, einen gewissen Push geben, da dann sich Scudetto-haft in Schale zu werfen und Juve zu zeigen, wer Chef war dieses Jahr. Ist eh ganz lustig, ne? Wenn man sagt, nach der Zeit Del Neris bei Juve, als man Siebter wurde, fing so diese Juve-Ära begann eigentlich mit Agnelli und Conte. Und jetzt ist Conte auch derjenige, der sie wieder beendet.
Stimmt, ja. Hat das juvische Mia San Mia hat er jetzt mit zu Inter genommen, zumindest seit, weiß nicht, November.
Ja, absolut. Und
Bis 22 läuft sein Vertrag, übrigens, habe ich gerade gesehen. Und das wäre ja dann auch, also wenn er den nicht verlängert, wäre das ja wegen Umbruch und so sehr passend.
das stimmt. Naja, er ist auf jeden Fall, was ihn von den anderen Trainern, glaube ich, so krass unterscheidet, ist zum einen, du hast gerade schon gesagt, also die Siegermentalität hat er mitgebracht und eingeimpft bekommen im Vergleich zu anderen. Und er hat das Team halt komplett hinter sich, ne? Also das merkst du schon, dass er alle angezündet hat. Das ist schon ein großer
Auf jeden
Verdienst
Fall.
von ihm. Und auch die Kritiker in Mailand selbst, glaube ich, hat er jetzt langsam zum Verstummen gebracht. Ganz anders. Bei seinem alten Verein, bei Juve. Ich weiß nicht genau, wie die Fragestellung von Davides war, aber eigentlich ist eh klar, ob Pirlo schon gescheitert ist, war die Frage. Nach dem 2-2 im Derby und jetzt sogar nur noch Platz 4 unter der Woche gegen Napoli ist schon fast, es ist ein Endspiel, weil Napoli ist punktgleich. Wenn Napoli gewinnt, rutscht Juve sogar aus den Champions League-Rängen raus. Auf Inter sind es 12 Punkte Rückstand. Inter mit einem Spiel weniger auch 8 Punkte Vorsprung vor Milan. Und das der Vollständigkeit halber noch hinzuzufügen. Und ja, bei Pirlo, wow, also nach dieser Niederlage gegen Benevento. Jetzt das 2-2 im Derby, super unnötig. Also Juve hat die eigentlich am Anfang komplett an die Wand gespielt und dann so ab der 20., 25. Minute gab es aber einen Bruch im Spiel irgendwie und das ist für mich vollkommen unverständlich. Und das ist auf jeden Fall nicht die Reaktion gewesen, auch ergebnistechnisch gesehen, die man sich erwartet hat, würde ich mal sagen. Also noch in der Phase, wo Juve so stark war, Chiesa, 13. Minute mit der Führung, mal wieder Morata mit der Vorarbeit, 27. und 46., aber dann zweimal Sanabria und Ronaldo in der 79. dann mit dem Ausgleich, dann hatte auch nochmal Juve Chancen, dann hatte aber auch nochmal Sanabria eine Chance zum Dreierpack. Es war so ein bisschen ein Spiel der Torhüter auch. Auf der einen Seite Szczęsny sah zweimal nicht super gut aus. Und ich glaube, letzte Woche habe ich ihn noch einmal so halb kritisiert. Sirigu, eine sehr gute Partie gemacht, wie ich finde. Und ja, was bleibt da jetzt stehen? Was bleibt von diesem Spiel, von der generellen Saison und der Frage, ob Pirlo gescheitert ist?
Also wenn auch noch Wojciech Szczęsny in die Fehlerhaftigkeit seiner Vorderleute mit sich einreiht sozusagen, dann wird es langsam haarig auf jeden Fall. Denn das, weiß nicht, das hat man zuletzt von ihm bei der Roma gesehen, also so wirklich so eklatante Fehler gefühlt, oder? Auch der Pass von Kulusewski vorher,
Boah, ja, wow.
der zweitschlimmste Rückpass dieses Spieltags, puh, der ist, glaube ich, völlig verunsichert. Ja, Pirlo wusste nach dem Spiel auch nicht mehr so richtig, was er denn dazu sagen soll. Also meinte, also Juve hat zu berechenbar gespielt, zu viel Quergepasse. Ist sicherlich richtig, aber ist ja keine Erklärung dafür, wie man innerhalb kürzester Zeit irgendwie so das Momentum in einer Partie abgibt. Bei einem Gegner, der jetzt, also natürlich sind die heiß gewesen, so keine Frage, Torino, aber ja, die waren ja jetzt auch in den Vorwochen nicht gerade in bestechender Form so.
Ja, unerklärlich. Also, und ja, also für Turin war es natürlich ein super wichtiger Punkt im Abstiegskampf.
Ich habe auch wieder geflucht, ey, wow.
Ja, stimmt. Aber also wenn Juve jetzt auch noch gegen Napoli verlieren sollte.
Ja, wann ist das? Ist das Mittwoch oder was?
Ja, genau.
Ja, das wird ein heißes Spiel auf jeden Fall. Also so mit der Form auf ihrer Seite, weiß nicht, war Napoli gefühlt noch nie. Na, das wird so, eigentlich sind das ja diese Momente, in denen Juve dann halt auch immer da gewesen ist.
Aber Napoli auch. Also Napoli hat ja auch, also mal gerade in der Saison, sich auch schon immer gut präsentiert in den Spitzenspielen.
Ist richtig, nee, ich meine aber halt auch in der Vergangenheit. Also wenn man vielleicht mal gesagt hat, oh, jetzt weiß nicht, jetzt könnte da mal wieder einer ranrücken oder so, dann hat Juve das also auch ebenso Bayern mir San mir mäßig weggespielt einfach und halt irgendwie 2-3-0 gewonnen und dann wurde sich diese Frage einfach nicht mehr gestellt. Ne? Also, und das sieht man, also sehe ich halt irgendwie nicht. Ist auch blöd, weiß nicht. Jetzt haben wir vor 3 Wochen wieder, haben wir gesagt, ja, Juve top und keine Ahnung, und jetzt muss man das alles wieder kaputt reden, so Story of our season irgendwie. Aber hilft halt nichts, ne?
Ja, aber wenn du gegen halt Benevento zu Hause verlierst und dann so einen Auftritt im Derby und
Naja.
dann auch aus der Champions League ausscheidest, ich weiß es nicht.
Hauptsache Weston kann feiern.
Oh ja, oh Gott. Ja gut, vielleicht war es auch Karma, ne? Sind jetzt zumindest auch wieder ins Training eingestiegen, habe ich gelesen.
Alle drei,
Ja,
also
ja.
Dybala, Arthur, Melo und McKennie,
Ja.
von Pirlo aus dem Kader genommen, weil sie Corona-Party gemacht haben.
Klasse. Glückwunsch.
Ja.
Ja, ich habe mir vorhin auch mal so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie es denn alles losging, wo so die Fehler waren. Ich bin irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass der entscheidende Punkt da war, als man Sarri geholt hat und man da verpasst hat, irgendwie so zum Beispiel, wie Inter das mit Conte gemacht hat, halt schon in großen Maßen den Trainer zu supporten. Und jetzt mal abgesehen von Eriksen oder so, vielleicht ihm schon die Spieler zu geben, die er mochte, hat man bei Juve einfach eigentlich nur den neuen Trainer geholt und gedacht, damit kann man die Philosophie verändern, aber Der hat halt diese ganzen alten Haudegen nicht hinter sich gehabt. Und da hätte man vielleicht schon einen Umbruch auch in Spielermaterial ändern sollen. Spielermaterial, auch ein geiles Wort, nein, aber weißt du, was ich meine? Also da.
HR, toll.
Ja.
Ja, also total. Sarri, es ist ja klar, dass der für seine spezielle Philosophie eben auch den entsprechenden Kader braucht, und man hat ihm halt den Allegri-Kader quasi gegeben und gesagt, ja, weiß nicht, der ist doch gut, mach mal. Wir sind ja Meister geworden und Champions League-Finale und keine Ahnung. Und das hat aber ja nachweislich nicht so gut funktioniert, auch wenn es am Ende dann noch ja letztlich ja knapper als gedacht für die Meisterschaft gereicht hat. Im Grunde genommen hätte man auch jetzt letzten Sommer, weiß nicht, ob dann die finanziellen Ressourcen, wie auch Corona-bedingt natürlich irgendwie nicht entsprechend da waren. Aber also man hätte auch sicherlich auf Sarri setzen und mit ihm den richtigen Umbruch machen können.
Viele falschen Management-Entscheidungen auf jeden Fall, würde ich mal
Ja,
sagen.
auf jeden Fall. Also ich sehe auch weiterhin nicht die Hauptschuld bei Pirlo. Ich bleibe dabei, ihn zu verteidigen. Das ist die gesamte Situation ist ziemlich undankbar für ihn. So, er nimmt die Herausforderung an, hat kaum Zeit auf Vorbereitung und so weiter, hat eine ja bröckelnden Juve-Palast sozusagen, wenn man das Bild von der Mannschaft irgendwie mal auf ein Haus überträgt. Und weiß nicht, versucht da halt irgendwie da zu kitten und das klappt aber alles nicht so richtig. Und ja, weiß nicht, vielleicht, also Chiellini hat auch gesagt, so er und Buffon und so, auch die jetzt eben die alten Haudegen, ja, wir stehen natürlich hinter unserem alten Kumpel und wir werden auch, je nach, weil die ja noch keine Vertragsangebote bekommen haben, jetzt keine Probleme machen und so, aber ja, weiß nicht, ob die Mannschaft wirkt halt auch unzufrieden und weiß nicht, ob da noch jede Entscheidung so befolgt wird, wie sie Pirlo vorgibt. Schwer von außen natürlich zu sagen.
Ja, spannend auf jeden Fall. Und dann eben jetzt halt schon sowas wie ein Endspiel um die Champions League am Mittwoch, bevor wir zum Gegner Napoli kommen, ganz schnell, weil wir den dritten Platz übersprungen haben. So nicht mehr ganz so krass im Fokus, aber mit solider Arbeit und dem dritten Sieg in Folge. Atalanta gegen Udinese 3-2 gewonnen, setzt sich erstmal fest auf Platz 3. Alle Ehren wert auf jeden Fall. Muriel und Zapata auch mal wieder in bestechender Form. War knapper als gedacht, wobei sie da auch, glaube ich, durchaus hätten die noch höher aus dem Stadion schießen können. Dann lass uns aber zu Napoli gehen und dem kommenden Gegner von der Juve, denn die sogar schon mit dem vierten Sieg in Folge, einem, ja, packenden 4 zu 3 gegen Crotone, wo man auch zwischendurch wieder gedacht hat, wow, was machen sie denn jetzt? Das war ja komplett ungefährdet. Wenn man sich da mal so den Torreigen anschaut, erst Insigne, dann Osimhen, dann Simi mit dem Anschluss, dann aber auch Mertens mit einem wunderbaren Freistoßtor zum 3 zu 1 und dann auf einmal 48. nochmal Simi und dann Junior Messias. 3-3 stand es dann. Da wollte ich auch zwischendurch noch mal kurz irgendwie Kostas Manolas. Weiß ich nicht so genau, was gerade sein Auftrag da ist, aber das war weit weg von Serie A-Niveau, was der da hinten rumgestümpert hat bei den Toren. Also bei zwei Toren, ich glaube, bei zwei Toren sah er unfassbar alt aus.
Ja, also wo bei Simis zweitem, also wie kann man den Stoßstürmer des Gegners irgendwie so allein lassen und so aus den Augen verlieren? Das ist schon hart gewesen.
Ja, und das ist auch wieder so, das ist so der Manolas, an den ich mich dann manchmal erinnere, wenn der Name fällt, so wenn wo ich dann auch denke, so, boah, ich finde also, ja, ich glaube, es ist ein unglaublich guter Verteidiger, sonst hätte er sich auch nicht so lange da oben gehalten, aber das ist einer, bei dem ich immer an solche Tage denke.
Ja, schade eigentlich, weil ich finde den auch von seiner ganzen Mentalität her und so eigentlich richtig geil. Aber Ja, das ist halt das Ding, was irgendwie zur, also dieser entscheidende Schritt, der irgendwie in die richtige Weltspitze bei ihm fehlt. Und das ist ja auch so ein bisschen stellvertretend für Napoli seit immer
Ja,
eigentlich.
das stimmt. Naja, aber Giovanni Di Lorenzo macht dann doch noch das 4 zu 3. Und unpopuläre Meinung an dieser Stelle mal, wollte ich sagen, wir werden dann nachher ganz kurz noch Lazio anschneiden und da gab es ein wahnsinnig geiles Fallrückzieher-Tor. Ich sag mal, das 2 zu 0 von Napoli durch Osimhen, finde ich, war das schönere Tor.
Ja, mega gut rausgespielt halt, ne?
Das war so geil, so dieser Insigne von außen auf Fabian Ruiz, dann der wieder so ein Chip-Pass in die Tiefe und dann Scherenschlag, Außenriss von Insigne auf Osimhen und der mit Linie. Also das war so, das sah wieder nach auch ganz viel Napoli-Schule aus. Das war richtig, richtig schön.
Ja, Megator auf jeden Fall.
Und da habe ich nach Schlusspfiff noch eine lustige Beobachtung gemacht, dann ist es vorbei und dann hat sich Gattuso Lozano genommen und hat so auf ihn eingeredet und es war wirklich, also man hat auch Lozano an, ich glaube, das Bild gibt es auch in den Highlights auf der Zone, dann reden die eine Weile miteinander und man sieht, dass auch Lozano nicht so ganz seiner Meinung ist, aber Gattuso besteht auf seinem Standpunkt und irgendwann Lozano so, ja, okay, ist gut. Und dann ist das Gespräch beendet und da, was uns ja auch so ein bisschen zu dieser Trainerfrage bringt. Wie geht's mit Rino bei der SSC weiter?
Also ich finde eigentlich, wenn Napoli tatsächlich Juve da jetzt noch aus den Top 4 rausstößt und halt in die Champions League kommt, dann hat man wenig Argumente, nicht mit ihm weiterzumachen.
Und er selber?
Achso, du meinst, dass er selbst vielleicht denken könnte, nee, ich habe keinen Bock mehr darauf. Boah, was sehe ich, also ich sehe Gattuso eigentlich nicht als den Typen, der irgendwie irgendwo selbst groß was abbricht, außer damals so irgendwie auf Kreta oder wo er da war. Aber das war eine andere Situation.
Ja, gut, ja,
Also
stimmt
wenn er
auch.
die Chance hat, mit Napoli Champions League zu spielen,
Ja,
glaube
sollte er
ich
sich
nicht,
nie
dass
entgehen
er
lassen, ne?
denken würde, ja.
Ja, aber das sind ja auch immer so Sachen, die man wieder gehört hat, dass er halt auch, wahrscheinlich auch, weil er ein, ja, streitbarer Charakter ist, nicht everybody's darling ist. Wobei ich finde ja auch immer, du musst ja auch als Trainer nicht everybody's darling sein, wenn in deiner Mannschaft.
Nö, voll nicht. Und ich glaube, das ist auch also generell noch nie Gattusos Auftrag gewesen. Und
Das stimmt.
vielleicht ganz groß herumgesponnen. Kloppo verlässt Liverpool, Gerrard geht nach Liverpool und Gattuso geht dann zu den Rangers.
Was macht Kloppo?
Sabbat.
Sabbat? Ist er schon so weit?
Weiß ich nicht. Er geht ja gerade wieder bergauf mit Liverpool, glaube ich, ne?
Oh, gut, dass wir über Trainer sprechen. Ich habe mir noch vorgenommen, bei Twitter mal Adi Hütter als Bundestrainer und Löw-Nachfolger ins Spiel zu bringen. Das muss ich unbedingt noch machen. Gab es das schon mal?
Kann der DFB sich die Ablöse leisten?
Das weiß ich nicht. Bestimmt. Irgendwo steht noch ein Koffer im Keller. Gut, also die Frage ist, glaube ich, auch beantwortet. Dann. Oh ja, die Frage nach Fonseca kam noch. Und da muss man sagen, wow. Also, mir tun echt alle Roma-Fans so leid. Diese Mannschaft packe ich auch nicht mehr, ey. Das habe ich mir angeguckt gegen Sassuolo, das Spiel. Geht 2 zu 2 aus. Die Roma ist in Führung gegangen durch einen Strafstoß Pellegrini in der 26. Dann Ausgleich in der zweiten Halbzeit Traoré in der 57. Die Roma geht dann aber wieder in Führung in der 69. durch Perisch. Aber Raspadori mit, ja, den vielleicht sogar noch verdienten Ausgleich. Insgesamt muss man sagen, das Spiel in der 85. war, dass das Spiel geht 2-2 aus, hätte aber auch 6-6 ausgehen können. Glaube ich, also beide Mannschaften mit unfassbarem Chancenwucher. Auch,
Was macht El Sharawi?
ja, weiß ich auch nicht, da kann er alles machen. Da kann er mit seinem Tempo auch an ihm vorbeilaufen oder ihm ins Gesicht schießen und ihn danach machen. Aber also. Schwierig, schwierig. Also eigentlich muss es die Roma gewinnen. So spielen sie jetzt, ja, nach zwei Niederlagen mal wieder unentschieden, aber drei Spiele ohne Sieg, rutschen ab auf Platz 7, 51 Punkte, ein Punkt hinter Lazio. Lazio ja noch ein Spiel weniger. Napoli auch schon enteilt und Ja, wir haben ja schon öfter über die Roma gesprochen und vielleicht müssen wir uns auch mal Markus wieder einladen, aber ich komme bei denen auch zu keinen neuen Erkenntnissen. Es fehlt da oft irgendwie auch mal an der Tiefe im Spiel. Wobei sich haben sie ja genug Chancen rausgespielt. Auch Majoral einmal überragende Ballannahme da und dann muss er ihn eigentlich auch nur noch machen. Aber das insgesamt, wie sich das so darstellt, über die gesamte Saison gesehen, wäre meine Prognose und ich glaube deine auch, dass Fonseca eher nächstes Jahr nicht mehr, also nächste Saison nicht mehr auf der Bank im Olympico Platz nimmt.
Ja, bin ich voll bei dir. Gerade weil der Vertrag ja auch ausläuft. Also wenn sie ihn nicht vorher entlassen, ist das dann ja auch ein sauberer Cut quasi. Und vielleicht ergeben sich so von den aufstrebenderen Teams und mit den jungen, interessanten Trainern aus der Serie A irgendwie da Möglichkeiten. Ja, Gerüchte jetzt auch unter der Woche über Ivan Juric zum Beispiel. De Zerbi und Italiano, das sind ja die Namen, die dann auch eh immer bei allen möglichen Trainerwechseln rumschwirren. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass die Roma irgendwie in diese Richtung geht.
Ja, gut möglich, weil der Kader ist ja eigentlich schon schön und interessant. Es ist bitter natürlich, dass Kumbula länger ausfällt, aber na, insgesamt ist es einfach zu wenig, was sie aus ihren Möglichkeiten machen.
Ja, voll.
Auch Diawara hat mir nicht mehr wirklich gut gefallen. Der einzige, der richtig performt, finde ich, ist Spinazzola.
Ja.
Den fand ich wieder sehr, sehr gut.
Konstant gut linke Seite beackert auf jeden Fall.
Ja, auch stark das Tor von Peres vorbereitet. Da im Vorfeld gute Einzelaktion. Das war schon stark auf jeden Fall.
Bestärkt uns in der Meinung,
Ja,
dass
genau.
Mancini auf ihn setzen sollte.
Ja. Also, und Sassuolo dann ebenfalls am Mittwoch, wenn auch Juve Napoli ist, bei Inter zu Gast. Spielen auch einen schönen Ball tatsächlich, ist es. Die haben sich jetzt auf, die werden sich, werden auf Platz 8 oder 9 einlaufen. Da gibt es einen kleinen Streit noch mit Hellas. Hellas hat ja 2-0 bei Cagliari gewonnen. Das dann gleich nochmal, wenn wir über den Abstiegskampf reden. Aber die haben Hellas 41, Sassuolo 40, Spiel weniger, die Roma davor 51, auf Platz 10 dahinter erst noch Samp. Also die sind 4 Punkte weg. Das ist ungefähr gesichertes Mittelfeld, aber ich glaube, ganz nach oben wird es dann auch nicht mehr reichen. Lass uns ganz kurz, da haben wir zwar keine Trainerfrage zu, aber ganz kurz Lazio anschneiden, weil die ja jetzt sozusagen die Roma auch verdrängt haben von dem Platz. Wildes Spiel. Lazzari mit der Führung, Werde mit dem Ausgleich. Dann in der 88. ein Handelfmeter, der von Caicedo verwandelt wird zum Siegtreffer. Und jetzt muss ich mal ganz kurz so sagen, zu dem Elfmeter. Also, mag ja regeltechnisch alles in Ordnung sein, aber wenn das ein Elfmeter ist, dann habe ich da auch keinen Bock mehr drauf. Also, da kann ich auch irgendwie Italiano verstehen, dass er sich auch nach dem Spiel noch. Also, der fällt dem da von oben auf den leicht angewinkelten Arm. Da gehe ich nicht mit. Da gehe ich echt nicht
Nee,
mit.
also, nee. Es ist wie so oft, wenn wir hier irgendwie über Handspiel reden. Ja, das weiß nicht, das macht keine Freude.
Also das ist wie wenn du dann auch da, und da finde ich dann auch, da hat der Schiri, der hat das, weiß nicht, ob er es nicht gesehen hat, aber so eine klare Fehlentscheidung ist es dann auch nicht. Und das ist dann wie wenn man bei Fouls jetzt den Schiedsrichter bei jedem Kontakt im 16er rausschaut, schickt und sich das 10-mal angucken lässt und dann gibt es Elfmeter und dann in der Phase des Spiels das Spiel so zu entscheiden, oh, weiß ich nicht. Das ist
Ich
echt.
würd eigentlich fast schon sagen, wenn man sich das so lange und so oft angucken muss, dann gibt es es halt eher nicht, ne? Auch wenn
Ja.
man ja, man sagt ja immer im Zweifel für den Angreifer und keine Ahnung, aber nee.
Nee.
Das tut dem Spiel und dem Gesamtpaket einfach alles nicht gut.
Ja.
Früher war alles besser.
So. Schlussphase wurde dann noch hitzig. Gab noch eine gelbe Karte für Inzaghi. Dann ein Zola. Dann eine Rudelbildung. Also in der Nachspielzeit 90 plus 6 noch glatt rot für Lazzari. Auch super dämlich natürlich.
Mega.
Und fast noch dümmer finde ich dann das Einsteigen von Correa, der schon gelb hatte in der 98. Minute.
Ja, wow.
wo ich mir auch gedacht habe, also wie stumpf kannst du sein, also in der wichtigen Phase der Saison, sich dann da, also das war ja tief in Gegners Hälfte, war einen weiten Ball nach vorne, da hätte er einfach erstmal gut sein lassen können.
Ja. Hat man ihm auch also angesehen, dass er selbst ein bisschen entgeistert über sich war, glaube ich.
Da haben sich einige ganz schön von der Atmosphäre haben anstecken lassen. Schiri hatte einiges zu tun und ja, Lazio dann am nächsten Spieltag bei Hellas.
Genau, ein nettes Spiel.
Nettes Spiel, aber sich selber ordentlich geschwächt. Und das wird ja nicht unwichtiger, weil man da auf jeden Fall Kampf um die Vorherrschaft in der ewigen Stadt natürlich für sich entscheiden möchte. Die Roma dann übrigens empfängt dann Bologna in dem Kampf hier um Platz 6. Weil, ich habe einmal gerade schon Sampdoria gesagt, kurz, das haben wir natürlich komplett links liegen lassen bis jetzt. Sampdoria hat 1:1 gespielt gegen Milan, was natürlich auch oben auf die Tabellensituation Auswirkungen gehabt hat. Samp ist in Führung gegangen, mal wieder. Fabio Quagliarella.
Ja, mit 38 bist du immer noch Mr. Dream Goal.
Ja, Wahnsinn, ey. Dann aber gelb-rote Karte für Silva und Milan durch Hauge in der 87. zumindest noch einen Punkt mitgenommen.
Auch ein schönes Tor.
Ja.
Also tolle Einzelaktion.
Safe. Und da hat Davide auch gefragt, was wir denn denken, wie es mit Pioli weitergeht. Also ich glaube, das können wir kurz machen. Mit dem geht's weiter, oder? Also da hat alle Erwartungen übertroffen.
Ja, wenn Milan jetzt nicht irgendwie noch einbricht und auch Gefahr läuft, die Champions League zu verspielen, dann natürlich. Also ist ja auch, also die Mannschaft wird nach wie vor einheitlich hinter ihm stehen, da gehe ich fest von aus und ja, die tun gut daran, da mal ein bisschen Konstanz walten zu lassen, glaube ich.
Ja, denk auch.
Dann kann man nächstes Jahr immer noch sehen. Also wenn, ist ja auch, das, es liegt halt eben auch einfach daran, dass der Kader jetzt auch im Vergleich zu den anderen Teams da oben eben vielleicht nicht so tief ist. Die sind auch krass von Verletzungen gebeutelt und man hat denen einfach auch angemerkt jetzt am Samstagmittag, dass, ja, also die wirkten total platt und ausgelaugt irgendwie. Also da haben die Abstimmungen haben nicht funktioniert, die Pässe sind nicht angekommen. Nach vorne war das gar nichts so. Ja, das liegt ja nicht daran, dass der Trainer irgendwie falsch aufgestellt hat oder so.
Stehen bei 60 Zählern. Das sind aktuell 4 Vorsprung auf Napoli. Also die werden natürlich auch ganz genau hinschauen, was Juve und Napoli machen. Aber die nehmen sich ja gegenseitig die Punkte weg. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Atalanta noch die Vizemeisterschaft einfährt.
Ja.
Aber ich sehe es undeutlich, dass Juve und Napoli ja noch an Milan vorbeiziehen.
Nee, das ist ja auch, also Milan hat jetzt natürlich eine nicht mehr so gute Phase seit ein paar Wochen, aber da sind ja dann trotzdem auch immer Spiele dabei gewesen, die sie dann irgendwie doch noch dreckig gewonnen haben. Und das wird jetzt auch, das wird sich auch so fortsetzen auf jeden Fall.
Sind wir gespannt.
Und spielt auch, also Theo Hernandez spielt dann auch nicht immer so einen Pass, der dann zum Gegentor führt, glaube ich. Und
Ja, das ist dann der schlimmste Rückpass gewesen des Spieltags, oder?
Genau.
Ja. Am nächsten geht's dann auswärts bei Parma ran und das bringt uns in den Tabellenkeller. Sag du mir noch mal ganz kurz, mit dem 2:2 bei Benevento zufrieden oder unzufrieden?
Ich kann 2:2 nicht mehr sehen. Scheiß Ergebnis.
Ja, Wahnsinn, da hätte man viel Geld machen können in den letzten Wochen bei Parma.
Ja. Es ist also wieder zwei Standard-Gegentore, dann tatsächlich auch Trainerentscheidungen, die man durchaus hinterfragen kann. Also ich habe ja irgendwie schon vor ein paar Wochen mal gesagt, ich will Gervinho nicht mehr sehen. Und das war gestern dann auch wieder, gestern, ne, Samstag, Montag sind wir ja gerade, wie ein Mann weniger auf dem Platz. Und er darf trotzdem, weiß nicht, bis zur 80. oder so, bis dann Mihaila eingewechselt wird, wo man sich dann auch wieder fragt, warum so spät. Und das ist alles blöd. Also das Spiel muss man eigentlich gewinnen.
Ja, einzige Aktion, wo er wirklich in Szene war, in der 60. als dann wegen ihm das Tor aberkannt wird. Gehst du da mit der Entscheidung mit?
Habe ich nicht verstanden.
Mhm, verstehe ich.
Also auch in der Wiederholung oder als ich mir das Highlight-Video dann nochmal angeguckt habe, also ich verstehe immer noch nicht, warum der Schiedsrichter das abpfeift.
Ja, weil er steht auch hinterm Torwart, ne? Und er blockiert ihn da nicht so krass und boah, ja. Schwierig. Und schwierig, dass ausgerechnet Kamil Klick getroffen hat, ne?
Ja, in der ersten Halbzeit konnte er
noch. Ja, und beim Jubeln schneller als sonst im Rückwärtsgang, ey. Und dann auf den Knien im Stile eines Spitzenstürmers an der Eckfahne gefeiert.
Ja. Ist ja torgefährlich nach Standards war er ja schon immer. Also ich glaube bei Torino oder wann hat er doch mal irgendwie auch 10 Saisontore gemacht.
Ja. Naja. Das war auf jeden Fall die Führung. Kurtic 55. Ausgleich, dann dieses Abseits-Tor. Gagliolo war das. Ionita hat dann Benevento in Führung gebracht und Parma gleicht in der 88. aus und hat in der Nachspielzeit auch nochmal eine Riesenchance. Aber weil halt der späte Ausgleich für Parma fiel, hatte ich gerade die Frage so gestellt, ob das jetzt zufrieden ist oder nicht zufrieden. Aber klar, eigentlich musst du es gewinnen. So hast du jetzt 20 Punkte, hast 4 Rückstand auf Torino und schon 9 auf Spezia davor. Also eigentlich Torino muss der Maßstab sein und die haben halt noch ein Spiel weniger.
Es ist nach wie vor so, dass ich der Meinung bin, dass Cagliari, wo der auch ja der jetzt der Trainereffekt, glaube ich, komplett eingebrochen ist, da hatte hier Steffen, unser Hellas-Fan, mit seinem übrigens Empfehlung, neuer Blog Mentalita Calcio.
Genau, Grüße.
Hatte gestern auch dazu geschrieben, dass das eigentlich auch schon wieder gar nichts war von Cagliari. Und es unverständlich ist, dass, warum Hellas so lange gebraucht hat, glaube ich, bis zur 50. oder 60. um in Führung zu gehen. Durch Barak.
Boah, ich habe ihn erst gar nicht wiedererkannt. Der hat die Haare abgeschnitten, ne?
Echt? Boah, Frechheit.
Der hat ganz kurze Haare jetzt.
Ah.
Ja.
Das heiße ich nicht gut. Nee. Aber gut, ich heiße es gut, dass er dieses Tor geschossen hat, auf jeden Fall. Nee, und ich, also, dass eben die beiden das schwerere Restprogramm haben im Vergleich zu Parma. Und vielleicht, weiß nicht, geht ja was gegen Milan.
Vielleicht. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, kannst die Uhr danach stellen, dass Turin jetzt am Wochenende gegen Udinese gewinnt.
Nee, Udinese ist ich vertraue darauf.
Ja, aber die sind jetzt da genau da, wo sie locker die Saison ausklingen lassen.
Ja, wäre irgendwie passend und logisch.
Ja.
Aber da kann ich nicht objektiv an die Sache rangehen. Sorry.
Ja. Das ist das Gleiche wie bei Genua und Florenz, wo du auch eigentlich hättest ein Monatsgehalt auf Unentschieden setzen können, geht dann 1-1 aus. Vlahovic und Destro mal wieder getroffen in der Partie.
Bei der Rückkehr.
Mhm.
Bei der Rückkehr.
Und Ribéry hat sich eine rote Karte abgeholt, wo er auch schon gedacht hat, ich bin jetzt im Urlaub, aber ein paar Spieltage, wird nicht bis zum Saisonende gesperrt, aber war trotzdem auch ziemlich dämlich. Typische Ribéry.
Classic Franck.
Ja, einfach mal so, ach komm, hier, Zeitkampf verloren, ich halt voll den Schlappen drüber und dreht dann noch auf den, also da merkst du auch in dem Moment, fehlt es im Oberstübchen, glaube ich. Also,
ja.
Genau, naja, also ach genau, von Crotone können wir uns, glaube ich, verabschieden. Wobei ich trotzdem glaube, dass die nochmal jetzt bei Spezia am Wochenende alles raushauen. Weil das machen sie immer die ganze Zeit.
Ja, die unterhaltsamste Mannschaft der Liga momentan.
Absolut. Parma gegen Milan, Cagliari dann bei Inter, sehr schwere Aufgabe, Torino bei Udinese, wie gesagt. Und Benevento, wenn wir die noch mit reinnehmen, gegen Sassuolo, Florenz, Atalanta. Das Ganze so im Keller.
Giocatore sorpresa.
Aber es gibt auch schon den ersten Aufsteiger zu begrüßen, und zwar den Aufsteiger in die Serie B. Der erste ist fix eingetütet und es handelt sich dabei um Ternana, die in der Serie C. Welche Staffel?
C.
Staffel C. Ich mache mir gerade mal auf, um mir das anzugucken, weil das ist auch an mir vorbeigegangen, aber dafür haben wir ja dich. Genau. Ternana hat sich fix den ersten Platz gesichert mit 81 Punkten. Platz 2 Avellino 63, also Ternana ist aufgestiegen und das hat dich mal wieder in die Spur geschickt und ihr habt gerade einen Jingle schon gehört. Marius hat sich mal ein bisschen den historischen Kader von Ternana Calcio angeschaut.
Ja, so sieht's aus. Kurz zur Saison von denen, also weil das einfach super beachtlich ist. Also 81 Punkte hast du gerade schon gesagt, 81 von 96 möglichen. Torverhältnis von 80 zu 24, also viel souveräner kannst du es eigentlich nicht machen. Durchaus auch Vorteile, was das Spielermaterial anbelangt, also ein Bologna-Leihgabe, Cesar Faletti, ein Uruguayer, der bei Transfermarkt einen Marktwert von 1,5 Millionen Euro hat und damit mit großem Abstand den höchsten in der Liga. Der vorher auch schon, also von 2013 bis 2017 schon mal bei Ternana gespielt hat, deswegen kommt das wahrscheinlich auch, dass er jetzt auch wieder da am Start ist. Da rocken sie einfach durch die Liga und ich habe mir auch einmal kurz nochmal angeschaut, wie das eigentlich sonst so in den Ligen aussieht. Du hast gerade gesagt, vor Avellino, also es ist ja so, dass die ersten immer fix aufsteigen und dahinter dann eine unglaublich lange Playoff- und Relegationsgeschichte noch stattfindet. Bis zum 10. Platz haben die Mannschaften Chancen noch aufzusteigen. Glaube aber auch nur die besten beiden. Und in der Staffel C könnte das auch noch interessante Mannschaften wie Bari, Catania, Foggia und Palermo betreffen, die alle unter den Top 10 sind. In der B-Staffel, da führt Padova aktuell mit 70 Punkten vor dem FC Südtirol. Das finde ich auch mal ganz charmant, wenn die aufsteigen würden. Perugia, Modena, Cesena sind da auch noch in Schlagdistanz. Und in der A-Staffel haben wir Como ganz vorne. Die sind ja auch vor 17, 18 Jahren mal in der Serie A gewesen. Sind dann mittlerweile auch 3 oder 4 Mal neu gegründet. Alessandria, Provercelli dahinter. Und auf Platz 9 Juves U23. Also die können, die dürfen ja, glaube ich, und können auch noch aufsteigen. Aber das werden wir natürlich im Auge behalten. Ternana, ja, keine große Historie in der Serie A, trotzdem aber den einen oder anderen bekannten Spieler auf jeden Fall in der Historie. Und guckt euch mal das Logo von denen an, das finde ich mega gut. Hast du das vor Augen?
Nee, aber ich suche mir es raus.
Ja, grün-rot und ein gelber Drache in der Mitte, also oldschooliger geht's eigentlich nicht. Finde ich super.
Oh ja.
Und,
oh, schick.
Ja. Und ähnlich stark sind auch einige Namen, die in der Historie haben. Ich habe mir, es ging, weil es nicht so viele sind, wie es zum Beispiel bei Palermo vor einigen Wochen der Fall gewesen ist. Slobodan Rajkovic übrigens, kurzer Spoiler, ist nicht dabei. Die für Ternana gespielt. So richtig in Kategorien habe ich es nicht unterteilt, aber eine dann doch, die klassische heutige Trainer. Und Davide Nicola hat mal bei Ternana gespielt, Christian Stellini, der Co-Trainer von Antonio Conte, Roberto D'Aversa, Parma-Trainer und Christian Bucci, ehemaliger Napoli-Stürmer und auch, war der mal in der Serie A, ich glaube, bei Benevento oder so Trainer, ist aktuell bei Empoli angestellt und ist dann auf gutem Weg in die Serie A aufzusteigen. Dazu zwei unbekanntere Familienmitglieder, nämlich Igor Zaniolo, der in der Saison 2002-2003 bei Ternana gespielt hat. Das ist der Vater von Nicolo.
Ah, krass, okay.
Ja, hatte ich nicht auf dem Schirm, dass der einen Vater hatte, der auch Profi war.
Aha.
Und auch ein Sohn, der nicht ganz an die großen Tage seines Vaters herangekommen ist, nämlich Lorenzo Di Livio hat auch mal bei Ternana gespielt.
Oh.
Wie auch einige absolute Legenden nämlich den hatten wir schon mal bei Siena, glaube ich, bei den Calciatori Sorpresa, Mario Frick.
Mhm. Aha.
Der große Liechtensteiner hat von 2002 bis 2006 bei Ternana gespielt.
Okay.
War erst ausgeliehen von Hellas, wo er vorher ja in der Serie A gespielt hat, dann für 2,5 Millionen verpflichtet. 2,5 Millionen Hausnummer, weil Ternana zuletzt in den 70er Jahren Serie A gespielt, also sie waren da auch in der zweiten Liga nur. Er hat für die 138 Spiele 47 Tore, gute Sache. Ist Rekordtransfer hinter Alberto Masi, das ist ein Verteidiger, den sie mal für 3,5 Millionen von Juve geholt haben, wobei das auch eher so eine Bücher italienische Transfergeschichte gewesen ist. Und einem dem legendären Luis Jiménez.
Oh.
Ja. Chilenischer Spielmacher. Von 2006, von 2002 bis 2006, 93 Spiele, 26 Tore für Ternana. Und den haben sie nach Europa geholt, bin ich der Meinung. Und das ist so ein Spieler gewesen, da habe ich schon damals ehrlich gesagt nicht verstanden, warum der überhaupt so lange für Ternana gespielt hat. Also wirklich großartig, und sie haben auch, kann man sich die Frage stellen, was ist eigentlich mit dem Geld passiert, mit dem vielen, das sie über die Jahre so eingenommen haben. An ihm haben sie nämlich zum Beispiel 16 Millionen Euro verdient, Laien an Florenz, Lazio, Inter. Dann hat Inter ihn auch für 11 Millionen verpflichtet, bei Parma war er in der Folge auch mal. Und aber die meisten Spiele in seiner Karriere hat er halt für Ternana gemacht.
Okay, krass.
Ja. Heute übrigens bei seinem Jugendclub CD Palestino in Chile.
Okay.
Ein Verein gegründet von palästinensischen Einwanderern. Und mit großer Tradition, dass dort immer Chilenen spielen, die auch die palästinensische Staatsbürgerschaft haben. Das aber nur nebenbei.
Ui, okay, spannend. Die haben auf jeden Fall geile Trikots, habe ich gerade gesehen. Ich habe mich ein bisschen hier irgendwie...
Ja. Markus, Schlag zu.
Ja, Ternana auf jeden Fall. Sowohl heim als auch auswärts.
Ja, können wir für nächstes Jahr fürs Ranking im Auge behalten. Kurz vor Luis Jiménez hat einer bei Ternana gespielt, 4 Jahre lang von 98 bis 2002, den ich auch schon irgendwie häufig in dieser Kategorie drin hatte, und zwar Fabrizio Miccoli. 135 Spiele, 35 Tore, ging dann für 7,5 Millionen zu Juve, also auch da große Ablöse, die Ternana bekommen hat. Ein Jahr Überschneidung hatte er noch mit, da werden sich vielleicht Fans von Roma, Inter, Genua oder Florenz erinnern, mit Hussein Kharja oder wie auch immer, ehemaliger marokkanischer Nationalspieler, auch 127 Spiele für Ternana gemacht, 10 Tore. Einer, über den du dich sicherlich wie immer sehr freuen wirst, der nämlich von 2003 bis 2008 bei Ternana gespielt hat, ist der legendäre Tommaso Berni.
Ah, jawohl, da ist er mal wieder.
Endlich. Alle paar Folgen muss er einfach auch Erwähnung finden, finde ich. Das sollten wir in die AGBs von Serie Amore reinschreiben.
Auf jeden Fall. Ehre, wem Ehre gebührt.
Ja. Kommt aus der Interjugend, ging dann zum FC Wimbledon nach England, und von da hat ihn Ternana dann wieder nach Italien geholt. Ein Spieler, der, ja, weiß nicht, so, dem vielen wird er wahrscheinlich gar nichts sagen, aber die eine Zahl fand ich so unglaublich krass, dass ich ihn deswegen erwähnen musste. Sagt dir noch der Name Corrado Grabbi was?
Boah, ganz, ganz dunkel, maximal.
Ja, war auch nie Serie A-mäßig irgendwie großartig am Start, hat aber von 1998 bis 2001 und in der Saison 04-05 für Ternana gespielt. Und den haben sie 2001 aus der Serie B für 11,3 Millionen an die Blackburn Rovers verkauft.
Was?
Ja, unglaublich. Also
okay.
Naja, deswegen weiß man vielleicht auch, warum Blackburn irgendwie nicht mehr in der Premier League am Start
ist. Wahrscheinlich, ja.
Aus der eigenen Jugend von Ternana kommt Antonio Candreva. Hatte ich auch nicht auf dem Zettel.
Ui, okay.
Hat davon 2005 bis 2007 die ersten Schritte als Profi gemacht, ehe er dann zu Udinese ging. Ebenfalls frühe Profi-Erfahrung durfte dort Tommaso Pobega sammeln, den Milan in der Saison 18-19 an Ternana ausgeliehen hat, während andere Spieler dort eher die Karriere zum Abschluss gebracht haben. Zum Beispiel Christian Ledesma.
Oha.
Lazio-Legende. Mhm. Hat in der Rückrunde 17-18 noch 19 Spiele für Ternana gemacht. Spät am Start, obwohl er eigentlich auch aus der eigenen Jugend kommt, dort aber nicht zum Profi geworden ist, sondern woanders und da aber dann 2007 bis 2009 noch die Karriere hat ausklingen lassen, ist Luigi Sator, den ich natürlich erwähne, weil er von 98 bis 2002 ganz, ganz groß bei Parma am Start war.
Ach, jetzt geht's wieder los, ne?
Auch.
Was? Jetzt geht's wieder los. Jetzt kommen noch die ganzen Parmanistis.
Ja, die, ich habe sie ja auch unten aufgeschrieben, aber ich glaube, die, weiß nicht, das sparen wir mal aus. Aber der ist halt ja, auch italienischer Nationalspieler, hat für Juve, Inter, Roma gespielt. Deswegen durchaus eine Erwähnung wert, finde ich. Aber doch, ja, doch, diese beiden Ex-Parma-Spieler muss ich dann noch erwähnen. Das sind dann aber auch die einzigen versprochen. Vince Grella, der große australische Mittelfeldspieler, war in der Saison 2000, 2001 vom FC Empoli an Ternana ausgeliehen und ganz spät in seiner eigenen Karriere, der ist ja auch übrigens immer noch aktiv, hat in der Saison 2014, 15, 27 Spiele, 6 Tore Valery Borjinov bei Ternana gespielt.
Oh, okay. Ja, das war in Ordnung, dass du ihn noch genommen hast. Grande Finale.
Ne?
Giocatore sorpresa. Ja, da war doch wieder was für jeden dabei, würde ich mal sagen. Hoffe auch in der Folge. Lasst gerne Feedback da und bevor Marius seine üblichen Community-Management-Sachen abfrühstückt, das habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Patrick hat mir bei Twitter geschrieben, dass er sich freuen würde, wenn wir mal eine Squadra Eterna Polen machen. Und er hat mir seine sogar schon geschickt.
Oh.
Also vielleicht machen wir das mal in den nächsten Wochen irgendwann. Und hiermit schon der Aufruf, schickt uns doch eure liebsten polnischen Gastarbeiter in der Serie A. Also auf den ersten Blick finde ich seine Aufstellung schon sehr gut und da sind doch auch einige dabei tatsächlich.
Ja, stark.
Mit der man eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen könnte.
Sehr, sehr gerne, machen wir. Ja, eh auch. Also wenn ihr dahingehend Vorschläge habt, was sowohl Squadra Eterna als auch Calciatori Sorpresa angeht. Oder wenn ihr zum Beispiel auch mal ein Wort habt, das ihr von Stefano erklärt bekommen wollt in der italienischen Klasse, dann dürft ihr das natürlich auch oder sollt ihr gerne an uns herantragen. Twitter und Instagram sind da die üblichen Wege. Verlinkt uns oder also schreibt uns einfach im Feed an oder slidet in die DMs. Könnt ihr auch beim FUMS-Account machen, bei Instagram zum Beispiel. Da die Sachen kommen auch alle bei uns an.
Genau, so geschehen heute Nacht von Tim Gollos. Nochmal genau. Grüße an dieser Stelle. Und ja. Ich hoffe, bis inzwischen wieder wach.
Ja, mach so weiter. Heute um 0 Uhr kannst du dir das Ding dann reinziehen.
So ist es nämlich.
Weiterhin auch, wenn ihr Stadionerlebnisse habt, an die ihr euch gerne zurückerinnert, schickt uns eine Sprachnachricht bei Instagram. Da immer aufpassen, da geht maximal eine Minute, also da muss man dann vielleicht 2-3 Mal ansetzen. Gar kein Problem, das schnibbelt Mario gerne zurecht und fügt es dann hier ein.
Aber sowas von.
Ja, ja. Ja, Fragen natürlich auch immer gerne genommen, sowie alle positive wie negative Kritik. Außer Hate, wenn wir mal wieder Juventus zu doll runtermachen, da stehen wir drüber.
So ist es, so ist es.
Und natürlich, wie heißt es? Hier abonnieren, Sterne und Bewertungen und dergleichen.
Alles gerne genommen.
Zieht euch bei Spotify mal die FUMS Podcast Playlists rein. Da die Kollegen Jan, Budde und Leon Herzog und so weiter kümmern sich da auch immer um eine nette musikalische Auswahl, um das Programm abzurunden.
Das stimmt. Das solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, wünsche ich euch eine schöne Woche mit Nachholspielen, Champions League, DFB-Pokal wird auch gezockt, habe ich gesehen. Und ja, kommt gut durch die Woche, bleibt gesund und dann hören wir uns nächsten Montag. Allerdings nicht um 0 Uhr, sondern Montag ist der Aufnahmetag normalerweise. Das nochmal zur Sicherheit, damit es da keine Verwirrungen gibt. Marius, ich wünsche dir eine gute Zeit. Danke für deine Sorpresas.
Ja, sehr gerne. Es hat mir wieder großen Spaß gemacht. Genieß noch die Münchner Sonne.
Es zieht gerade zu. Es zieht gerade zu.
Dann rette die Tischtennisplatte.
Oh ja, oh ja. In diesem Sinne, Ping-Pong und Arrivederci.
Ciao, ciao.
Performs.